herzlich willkommen an alle unsere Gäste. Genau, vielleicht mögt ihr euch alle mal kurz vorstellen und was ihr dann macht, beziehungsweise ihr kommt ja vom Theater Reutlingen von der Tonne und habt da ja auch ganz unterschiedliche Aufgaben. Vielleicht fangen wir einfach von links an.
Jo, also ich bin Santiago Oesterle und bin jetzt seit 7 Jahren am Theater, also seit 2016, und habe in dieser Produktion, die am Donnerstag Premiere hat, die Hauptrolle.
Genau, genau, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ihr seid hier wegen der Premiere am 11.04. Mit dem Stück Der Krüppel von Inishman.
Genau.
Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin Marc, Marc von Henning. Ich bin der Regisseur und Ausstatter des Stückes. Und ich bin von Haus aus Theatermacher, komme aus London und bin nicht zum ersten Mal an der Tonne.
Ja, ich bin Michael Schneider, ich bin auch nicht zum ersten Mal an der Tonne. Ich mache das schon länger, in vielen verschiedenen Produktionen bin ich immer wieder da, in verschiedenen Funktionen. Ich bin eigentlich Musiker, aber auch als Schauspieler tätig und ja, in dieser Doppelfunktion eigentlich. Und hier mache ich für das Stück den Sound.
Genau. Okay.
Ja. Interessant.
Ich glaube, darauf kommen wir auch noch zurück.
Genau.
Ja, und ich bin Michelle Obtenplatz. Ich bin seit 3 Jahren an der Tonne, besetze dort eine von 2 Dramaturgiestellen und mache bei der Krüppel von Inishman auch die Produktionsdramaturgie.
Ja, und jetzt habe ich das ja schon irgendwie angekündigt, dass es der Stück Der Krüppel von Inishman heißt, aber... im Programm wird es ja angekündigt mit der K... von Inish Mann oder Man?
Inishman.
Inishman, okay, danke schön. vielleicht könnt ihr dazu mal kurz was sagen, beziehungsweise was ist denn überhaupt das Besondere an diesem Theaterstück?
Ich kann damit anfangen zu sagen, wir haben es bei uns auf den Spielplan gesetzt, weil, wie wahrscheinlich viele der HörerInnen auch schon wissen, arbeitet ja das Theater Reutlingen die Tonne seit mehreren Jahren, seit bald 20 Jahren inklusiv. Wir haben ein eigenes inklusives Ensemble, das aus Menschen mit Behinderungen besteht. Jahrelang wurden Stücke mit diesen Menschen inszeniert und die kriegen bei uns auch Schauspielunterricht 2-mal die Woche. Und mittlerweile ist das Professionalitätslevel dieser Spielenden auf einem Niveau angelangt, dass wir vor ein paar Jahren gesagt haben, wir machen jetzt keinen Unterschied mehr zwischen Produktionen mit Menschen mit Behinderungen und, ich sag mal in Anführungszeichen, klassisch ausgebildeten SpielerInnen, sondern die meisten Produktionen, die wir jetzt haben, sind gemischt. Und so ist es eben auch bei Der Krüppel von Inishman. Wir haben uns für dieses Stück entschieden, weil es, ich sag mal, den Versuch einer inklusiven, ja, Theaterkarriere abbildet. Es geht inhaltlich, finden wir uns in den 1930ern auf Inishman, einer kleinen Insel vor Irland, auf der 140 Leute wohnen, in, ja, sehr dörflichen, ländlichen Umständen. Und diese Dorfgemeinschaft dort geht entsprechend rau und derbe miteinander um. Es gibt eine sehr liebevolle Art, auch unter diesem ganzen, unter diesem rauen Ton, der da gepflegt wird. Aber sie haben füreinander Spitznamen. Sie reden, also jeder von diesen Leuten, die dort wohnen, hat eine bestimmte Eigenschaft, bei der er oder sie genannt wird. Und im Falle von der Hauptfigur Billy ist es eben, sie nennen ihn Krüppel Billy, weil er eine Behinderung hat, die jetzt im Stück selber nicht näher spezifiziert ist. Genau, und das heißt, es gibt einen Kontext, den dieses Stück inhaltlich hat, warum Billy eben als Krüppel Billy bezeichnet wird. Es gibt auch noch eine andere Figur, den Schnapsnasen Johnny, der eben der Dorftrinker ist und diesen Spitznamen hat. Und diese Art, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu sprechen, hat was sehr Derbes, sehr Hartes, aber eben auch was sehr Intimes. Und das ist ein Kontext, der stellt sich im Rahmen dieses Stückes her, also wenn man es auf der Bühne sieht, wenn man es gespielt sieht. Aber es ist ein Kontext, der sich eben nicht auf ein Plakat transportiert, der sich nicht in einem Ankündigungstext transportiert. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dieses Wort da nicht so zu verwenden.
Okay, ja, also macht auch Sinn, klar. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen was so von der Geschichte dieses Stückes gesagt, also worum es denn da irgendwie geht. Es ist auf einer derben Insel und da gibt es einen Bewohner und so. Und mich hat irgendwie diese Geschichte gleich an den Film erinnert, den es da letztes Jahr gab. Und zwar The Banshees of the Inishman. Aber da, das hat nichts miteinander zu tun, oder?
Nee.
Doch.
Ja, also insofern.
Nein, das Stück, das wir jetzt spielen, ist natürlich nicht das, nicht der Film, der letztes Jahr rauskam. Aber es hat so insofern miteinander zu tun, dass es der gleiche Autor ist und der gleiche Filmemacher, also eine Person. Und das The Banshees of Inisherin ist so das der dritte Teil einer Trilogie, die er über diese Inseln geschrieben hat, wo er auch herkommt. Inishman, Inishmore und Inisher, so heißen sie. Die Insel im Film ist ein bisschen fantastisch. Die ist, das ist nicht ganz real, aber die anderen beiden sind es. Und deswegen hat es miteinander zu tun. Also es ist vom gleichen Autor und es ist der dritte Teil einer Trilogie.
Okay,
und sie behandeln auch alle so diese Dorf, wie Michelle sagte, dieses sehr eingeschlossene Volk. Genau.
Also es spielt quasi in der gleichen Welt irgendwo, aber eine ganz andere Geschichte.
Absolut richtig. Es ist eine andere Geschichte in der gleichen Welt, ja.
Okay. Wie heißt denn der Autor?
Martin McDonagh.
Ah, okay.
Martin McDonagh, ist auch bekannt durch Filme wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
In Bruges zum Beispiel.
In Bruges. Ist bekannt dadurch, dass er kommt auch aus, soweit ich weiß, kommt er aus Inishmore hat es selber von der Insel weggeschafft.
Ja, krass, wenn man es aus so einer dörflichen Gemeinschaft dann irgendwann rausschafft und dann irgendwo auch so berühmt wird und
ja,
sowas schafft. Doch, jetzt aber zu dem Hauptdarsteller dieses Stückes, möchtest du was darüber sagen, wie das jetzt ist, als erstens als Hauptfigur in so einem Stück zu spielen? Also ich bin auch keine professionelle Schauspielerin und so, aber
ich kann einfach mal so erzählen, wie es mir damit geht.
Genau.
Es ist gar nicht so einfach für mich, diese Rolle zu spielen, weil ich mich sehr, sehr viel darüber, also ich habe mir sehr viel darüber Gedanken gemacht, wie es mir mit dem Begriff Krüppel geht.
Mhm.
Weil dieser Begriff Krüppel, der wird heutzutage nicht mehr verwendet. Und ich habe jetzt gestern auch noch ein anderes Interview und da habe ich dem Interviewpartner klar gesagt, für mich hängt da so viel dran. Also dieser Begriff wurde einfach verwendet im Dritten Reich, um Leute wie mich zu degradieren und niederzumachen, so wertlos zu machen. Und das steckt alles in dem Begriff Krüppel. Und für mich zumindest. Und das hat mich schon sehr, also trifft mich definitiv, so genannt zu werden. Davon kann ich mich nicht frei machen und deswegen musste ich eine ganz andere Art und Weise zu finden, um mich dieser Rolle zu nähern, dem Billy zu nähern, der ja nur so genannt wird, weil er jetzt in unserem Fall im Rollstuhl sitzt und für blöd verkauft wird. Also der steht die ganze Zeit auf der Weide und guckt Kühe an und ist irgendwie so das schwarze Schaf in einer schrulligen Gemeinschaft, die eigentlich alle Probleme selber haben, so, und dann haben sie sich halt den auch unter anderem ausgesucht, und es war für mich schon Wahnsinn. Um das jetzt zu schließen, ist war für mich in der Arbeit an der Rolle definitiv vonnöten, dass ich mir das erstmal aus der Vogelperspektive angucke und mich so der Rolle nähere, weil ich konnte mich da nicht von vornherein reinfallen lassen, weil mich das einfach emotional sehr verletzt hat, mit diesem Begriff beworfen zu werden.
Der so. Steht ja auch im Titel, also das ist festgeschrieben im Theaterstück quasi.
Ja, ironischerweise wahrscheinlich ist Billy Claiborne diese Figur, aber auch die interessanteste und auch die inspirierendste Figur in dem ganzen Stück. Das ist natürlich auch vom Autor so hergestellt und das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, was zur Geschichte gehört, also Billy Claiborne hat, oder ich fange es mal so an, es kommt die Nachricht, dass auf der Nachbarinsel in Inishmore ein Filmteam aus Amerika ist und die wollen einen Film drehen über die Insel, über das Inselleben, und Billy bekommt Wind davon und will da auch hin, und alle lachen ihn natürlich aus, was soll das, und er malt sich aus, dass das sein Ticket ist, von den Inseln wegzukommen, von der Insel wegzukommen, und er schafft es tatsächlich, aufs Filmset zu kommen, und er schafft es tatsächlich nach Amerika. Und wo alle anderen scheitern, alle, die ihn abwerten, sagen wir mal so. Sie, wie Michelle schon sagt, sie werden ihn ab, aber sie haben auch eine richtige Beziehung zu ihm. Also er ist einer von ihnen. Gleichzeitig das ist in der Dynamik einer solchen Gemeinschaft, wahrscheinlich eingeschrieben, dass sie einen haben, an dem sie sich abarbeiten können. Und das ist dann er. Und
das Ironische an der Sache ist, wenn ich da kurz einhaken darf, dass alle brauchen einander. Also alle kommen nicht ohne einander klar. Und das stellt dann Billy auch fest, dass er die anderen braucht. So.
Ja, am Ende, denn er kommt wieder.
Ja.
Er kommt tatsächlich wieder, denn man nimmt sich mal mit, wo man hinfährt oder sich hinflieht. Man kommt den Sachen, die man ist, nicht davon, und er merkt das dann in Amerika und kommt dann wieder zurück. Und die anderen Figuren, die haben auch alle ihren speziellen Platz in dieser Gemeinschaft. Ne? Der Schnapsnasen-Johnny ist einfach ein Trinker, der aber die Nachrichten verbreitet, weil es da ja gar nichts gibt. Es gibt kein Radio, es gibt nichts in der Zeit. Und er ist der Nachrichtenschreier und er ist ganz schrecklich da drin. Er kann das überhaupt nicht gut. Keiner kann eigentlich das, was er sein sollte, gut. Außer Billy, der seinen Traum verfolgt. Und das ist sehr spannend, dieser Zusammenhang zwischen dem Namen und der Figur.
Ja, absolut. Deswegen kann man diese Bezeichnung auch nicht rauslassen. Deswegen ist die in gewisser Weise natürlich auch eine ironisierende Bezeichnung vom Autor, von Martin McDonagh, weil, wie Marc gerade schon richtig andeutete, in dieser Gruppe von vielen, vielen Menschen haben die alle, jeder und jede Einzelne hat innere oder äußere Widerständigkeiten, mit denen er oder sie umgehen muss, zu kämpfen hat, und die diese Personen behindern. Und die Ironie der Sache ist, Billy ist der, dem man eine Behinderung äußerlich am ehesten ansieht, aber der eigentlich für sich selber sein Leben am klarsten hat. Und das ist so ein bisschen diese Ironie, die auch da mitschwingt und die eigentlich sehr schön, und ich benutze das Wort auch nochmal, eigentlich sehr liebevoll ist.
Ja, ja. Also das hatte ich auch kurz ja erwähnt, dass, also ich, weil ich habe zwei Ziehtanten, so, und
im Stück.
Im Stück.
Ja, ja. Okay. Ja, genau. Ja, genau, im Stück, sorry. Im Stück und die. Nein, also privat habe ich keine Tanten, nein, Spaß. also im Stück habe ich zwei Ziehtanten und die sorgen sich um mich. Also so, die haben immer Angst um mich, so. Die bangen immer um mich, so. Die wollen eigentlich mich nicht wegwissen. Und das finde ich total süß eigentlich, wie die so mich, die ganzen Charaktere und auch unter anderem die Tanten, die frotzeln die ganze Zeit irgendwie. Und die machen die ganze Zeit irgendwie Witze und trotzdem haben sie sich alle lieb, so. Das ist sehr surreal.
Okay. Wie viele andere Schauspieler gibt's denn noch so in dem Stück? Oder ist das so eher?
Wir sind, glaube ich, zu acht auf der Bühne, also okay. Ist ein ganz schöner Haufen, ja.
Okay, da geht es dann wirklich ein bisschen ab auf der Bühne.
Zu neunt.
Zu neunt,
ja. Santi plus acht, ja.
Genau. Ja.
Und das sind also die, vielleicht sollte ich dazu was sagen, wie wir das machen. Soll ich das nochmal?
Sehr, sehr gerne.
Ja, also das ist jetzt fast 30 Jahre, dass das Stück geschrieben wurde, also 25, 26, 27, so um den Dreh. Und ich suchte also einen anderen Herangang, als es einfach darzustellen, also eine Innenstube von einem irischen, eine Hütte darzustellen oder ein Meer oder sonst was. Und da kam ich auf die Idee, das als so eine Art Live-Hörspiel zu machen. Das heißt, es gibt keine szenische Verwirklichung in der Realität, sondern alle haben Mikros hier, wie diese. Und Mikroständer, es sieht aus wie ein 20-mal so großes Studio wie hier, mit Publikum im Studio. Es gibt auch visuelles Material. Es gibt hinter ihnen eine riesen Leinwand, auf der auch Sachen projiziert werden, die auch mit der Szenerie zu tun haben, auch manchmal assoziativ damit zu tun haben. Dann gibt es natürlich, was es dazu geben muss, ist Geräusche, Sound. Ja. Denn die Ausstattung dadurch, das Bühnenbild ist Geräusch, Sound. Dafür ist der Michael Schneider zuständig. Und dadurch kommt ein Gesamtbild zusammen. Also die Zuschauer sehen, wie Michael und andere Schauspieler diese Geräusche herstellen. Sie sehen, wie die Schauspieler spielen, also auch sprechen, aber sie spielen es ja nicht, aber sie sprechen es, sie sehen Bilder und in ihren Köpfen kommt dann das Bild zusammen von der Situation. Also sie müssen ein bisschen was dazu tun. Wir brauchen die Partizipation der Imagination des Zuschauers sehr stark. Oder ich meine, das ist ihre Aufgabe, finde ich sowieso.
Ja,
wir sind nicht im Restaurant-Business, wir servieren nichts auf dem Teller, man muss es schon selber machen.
Ja, zu Musik und Sound kommen wir ja gleich dann, aber nur kurz noch apropos Inszenierung, findet das Stück nur an einem bestimmten Ort statt oder was kann man, also es ist ja eine Leinwand noch da hinten, gibt es verschiedene Locations, wo es, also Standorte, wo es stattfindet?
Ach so, im Stück selber.
Ja, genau,
selbst. Es sind so drei, vier Standorte. Einmal ist es die Stube von den Ziehtanten, wo auch Billy wohnt. Dann ist es die Küste, wo sie ein Boot bauen und herstellen. Dann ist es ein anderer Ort, wo der Schnapsnasen Johnny, dieser Nachrichtenschreier, wohnt.
Der Laden von den Tanten.
Es gibt so verschiedene Orte, wo das stattfindet. Auf der Insel,
okay.
Sozusagen.
Ja. Okay, alles verschiedene Locations, aber alle am selben Ort.
Ja, alle auf Inishman.
Okay. Und nur damit ich das jetzt richtig verstanden habe, die Schauspielern trotzdem noch, aber erzeugen quasi eine Kulisse mit ihren Stimmen.
Sie erzeugen die Kulisse, die macht der Sound.
Aber
sie erzeugen die Idee von wo sie sind, also und was sie machen. Und es gibt auch eine Moderatorin, die erzählt dann zwischendurch, Billy fährt ans Fenster und guckt hinaus. Und dann sagt er was. Und dann, also es gibt immer ein Füttern des Publikums.
Ja, der Raum wird praktisch mit den Geräuschen und der Moderatorin kreiert. Also durch die Geräusche wissen wir dann, wo wir uns befinden, das Publikum.
Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Live-Hörspiel, das entsteht auf der Bühne, genau.
Also die Schauspieler lesen nicht nur, sie haben die Texte bei sich, aber sie sprechen sie mit sehr viel Einsatz. Also das, der Einsatz muss natürlich immer mehr, so mehr sein, desto weniger sie tun.
Ja, klar.
Ja, ein schönes Live-Hörspiel, wie ihr gerade alle sagt, mit Sounds noch. Und es gibt sehr viel Equipment, wie ich sehe, denn es,
es gibt nämlich so eine Auswahl.
Also ich sehe so Bürsten, Kissen und noch eine Kaffeemühle noch.
Ja.
Und was
ja,
ist
und
das?
Ein kleiner Topf.
Ein kleiner Topf.
So ja, aus dem Puppenhaus.
Oha. Ja, Michael kann uns da bestimmt ein bisschen mehr erklären. Was war der Hintergedanke dafür? Welche Atmosphäre hat man dann im Stück damit?
Genau. Also das sind verschiedene, also wir haben ja in dem Stück so einen Tisch, der vollgestellt ist. Und Marc sagte gestern, es ist ziemlich messy da. Und das stimmt auch. Da sind Steine, das ist irgendwie diese Kaffeemühle, da sind andere Spielzeuge, da sind Tassen, da sind Flaschen, da sind alle möglichen Dinge irgendwie drauf verteilt. Auch
Steine.
Aus den Steine, aus denen wir irgendwie Sounds machen, Sand und so weiter. Zwei, drei von denen habe ich hier mitgebracht, um die kurz vorführen zu können, weil das ja ein Live-Hörspiel ist. Also es ist wirklich eine Menge an Sounds, die wir dann auch mit den Mikros, die denen ähneln, die ihr habt. Und
wir haben auch eine Windmaschine.
Genau.
Wow. Sehr, eigens dafür gebaut, aber die war ein bisschen zu groß.
zu schwer. Genau, genau. Genau. Und aber für ein Meer, das ist eigentlich ein Klassiker, kann man etwas nehmen. Ich weiß immer nicht, wie rum man es machen muss, weil so man Geräusche erahnen. Erstmal die Geräusche und dann erklären, ne?
Also aufgepasst, jetzt zu hören.
Ich drehe das Mikro ein bisschen runter.
Perfekt.
Und dann mal gucken. Das müsste ein bisschen leiser sein, Santi. Ist nicht ganz perfekt, aber es ist okay.
Oh, also ich spüre es irgendwie so. Wenn man Augen zumacht, man sieht es auch im Sinne von, man kann es sich einbilden, also ich finde es.
Wir haben auch einen Satz am Anfang des, in der Nähe vom Anfang des Stückes, wo wir den Zuschauern tatsächlich erlauben, ab und zu ihre Augen zu schließen.
Oh.
Wenn sie wollen, dann kriegen sie das nochmal ganz anders mit.
Also das ist ein Meer, das war, was man machen kann damit, und das ist eigentlich nur ein einfaches Kissen mit einer Stoffbespannung, und das sind zwei Kleiderbürsten oder Schuhbürsten, und aus denen kann man irgendwie diese Sounds machen, und das sind sozusagen mit zwei kann man so Wellenbewegungen machen, und je nachdem wie das Meer ist, also entweder man hat sozusagen den Strand und dann hört es ja auf und dann kommt es wieder, oder du hast halt ordentlich Betrieb, dann bist du auf dem Meer. Es kommt immer darauf an, wie man diese Bürsten bedient. Dann geht entweder man ist eben so. Genau. Das ist so eins von diesen Beispielen von Soundlandschaften, die ich dann zusammen mit der Chrissy und mit anderen SchauspielerInnen loope. Also das ist eine Atmosphäre, das heißt, ich habe einen Looper, wo dann diese Geräuschkulisse entsteht und dann auch stehen bleibt, sodass wir die Hände frei haben, um andere Dinge zu tun und um die Szene, die dann da irgendwie passiert, auch zu begleiten.
Ich finde das auch super beruhigend, also ich fand es war...
Nee, genau, also eine... Also.
Ja, so ein bisschen ASMR, so ein bisschen...
Ja, yes, ganz genau.
Genau, ja.
Daran habe genau ich gedacht. Das, ja. Genau das ist das Ding. Ja. Irgendwie, ich kannte das vorher nicht, aber irgendwie meine Freundin hat mir darauf hingewiesen und gesagt, ja, genau, das ist das.
Ich
das
weiß
ist
nicht,
das,
du kommst runter.
Ganz genau. Genau, also einen Rollstuhl haben wir hier noch irgendwie zum Beispiel, den nehmen wir aus zwei Sachen, also wenn Billy sich bewegt.
Aber das ist ein Rollstuhl aus den 30er Jahren, ja, des letzten Jahrhunderts.
Der quietscht.
Genau. Ungefähr so. Und das ist einfach nur eine, eine Kaffeemühle und ein kleines Spielzeugtopf, ein kleiner Spielzeugtopf.
So. Und es ist unglaublich, wie man so, ich würde sagen, so fremde Geräusche mit einfach so normale Gegenstände machen kann oder so Gegenstände, die dafür überhaupt nicht, man könnte, also hier, wenn ich eine Kaffeemühle sehe, würde ich nicht denken, dass man damit so einen Rollstuhl-Soundeffekt
produzieren kann. Das war irgendwie so ein bisschen die Idee, dass man sagt, okay, wie kann man diese Sounds machen, irgendwie mit Sachen, die nicht die Sachen sind. Also wir haben zum Teil auch irgendwie realistische, so eine Teekessel oder irgendwie sowas, aber dann viele Geräusche, wo man so denkt, aber wie könnte der Sound sein, wenn man völlig andere Dinge nimmt.
Ja, das Meer nach Reutlingen zu bringen, war halt ein bisschen kompliziert, oder?
Ja, genau.
Ja, es gibt so ganz klassische Sachen, es gibt sozusagen Ocean Drum oder so, es gibt so Instrumente, die das machen oder so, aber ich finde die auch nicht so gut. Die sind dann sehr laut und so weiter, es gibt schon irgendwie Sachen und dieses Kissen ist einfach großartig und man kann halt mit einfacher, wenn ein Regen anfängt, nimmt man seine Pizza
Schachtel,
die man nicht hat und fängt dann halt, und wenn man das dann loopt, dann entsteht dann irgendwann mal so ein Gewirr aus Regen. Mal gucken. Ganz simple Sachen, ja, die sozusagen zum Hören anregen.
Ja, und ich finde, also als ich das erste Mal diesen Rollstuhl gehört habe, also ich habe mich nicht mehr gekriegt. Also das war ein, ich hatte sofort ein Bild im Kopf und das soll ja bei dem Publikum passieren. Die Leute sollen sich das dann vorstellen und dann wird es, wie gesagt, auch mit der Leinwand unterstützt. Da gibt es dann zum Beispiel ein Bild zu sehen von einem Rollstuhl aus der Zeit, aber man versucht die Vorstellungskraft dazu durch anzuregen, dass man den Leuten praktisch das zum Hören gibt auch.
Ja, und das Schöne ist irgendwie auch, dass man dieser Theatermagie da irgendwie beim Entstehen zuschauen kann. Man kann sich ein bisschen entscheiden. Also will man total in die Illusion gehen, die Augen schließen, irgendwie sich an dieses Meer imaginieren, oder will man tatsächlich schauen, irgendwie, ah, wie wird das gemacht? Oh krass, irgendwie eine Bürste und ein Kissen und irgendwie sich, also man kann auf verschiedenen Ebenen sich da faszinieren lassen, glaube ich.
Mhm. Und letztendlich ist das für uns auch so ein bisschen einfach, weil wenn es einmal getriggert ist, sozusagen, dann läuft es auch. Also deshalb, wenn man einmal sozusagen das gesetzt hat, das ist jetzt der Rollstuhl, dann sehen alle plötzlich einen Rollstuhl.
Ja.
So. Also es muss auch nicht völlig realistisch irgendwie sein. Aber wir haben in den Vorstellungen, oder wir begleiten das eben auch irgendwie, die verschiedenen Szenen, schon immer in diesen Vorstellungen. Stell dir vor, das ist ein Film und du begleitest sozusagen geräuschmäßig diese Leute. Also sie gehen, sie drehen sich und manchmal dreht er sich nach rum. Manchmal tut man einfach seine Tasse nach unten und macht sowas. Und das heißt, wir begleiten in gewisser Weise die Texte oder die Schauspieler, die diese Texte sagen, in dem, was sie tun oder was wir uns vorstellen, dass sie tun. Und da kommunizieren wir dann miteinander und sagen, okay, also jetzt bist du so ein bisschen, und dann kommt so ein, irgendwie sowas. Genau. Ja, das ist so die Soundlandschaft.
Ja, mit wenig viel machen.
Ja. Aber genau. Es heißt nicht, dass es wenig ist, was die zu tun haben.
Genau, ne? Eigentlich mit fast nichts. Und man kann so viele Sachen nehmen, wenn man ihnen die Aufmerksamkeit gibt und wenn man sie in den Rahmen gibt. Weißt du, so, ich fange dann schon gleich an, ich sehe da eine Kette und denke, okay, wie könnte man das machen?
Okay.
Weißt du, so, wie könnte man daraus irgendwie was machen? Oder wenn ich nur an dem Mikro streiche. Was ist das?
So. Ja, sowas habe ich schon mal gesehen. Es gibt auch, das machen die auch so zum Beispiel bei Filmen, auch so Gegenstände nehmen, die überhaupt nicht dem Gegenstand entsprechen und dann sie so verwenden, um genau so Töne rauszuholen. Und ich denke, dass auch vor allem, wenn man es nur hört und es nicht sieht, würde man sofort denken, ah ja, das ist das. Aber wenn man dann sieht, was diesen Sound macht, dann ist man manchmal auch so verwundert. Und so, ach so, das war's. Ah, das hätte ich echt nicht gedacht.
Aber bei euch sehen die Zuschauer, was den Sound macht, oder?
Ganz genau. Ja. Also wir sind da und da ist der Tisch voll und drumherum, um uns herum sind ein Haufen Gegenstände und wir haben halt die Mikros und das heißt, es ist wirklich zum Zugucken.
Ja.
Interaktiv noch.
Ja.
Kann man irgendwie nach der Vorstellung noch so vorbeikommen und auch versuchen, die Sounds zu machen?
Wenn der Vorstellungsdienst nicht aufpasst, dann kann man
das. Das kann passieren.
Einen Workshop machen.
Ja.
Ja.
Da werden bestimmt Leute beim Workshop.
Ja, also ich würde vorbeikommen.
Genau. Ja, also das ist nicht das Einzige. Ich spiele auch ein bisschen Geige und es gibt noch andere Sounds, aber das ist das zu 95% ist alles live.
Geige im Stück?
Ja.
Dann ist es so diese traditionelle irische Musik,
ja,
oder?
Ein bisschen, aber eigentlich mehr auch Soundlandschaften, also mit Effekten.
Okay.
Ja. Ja, und eine Tür machst du auch mit der Geige.
Und eine Tür mache ich mit der Geige, ganz genau. Oh, so solche Sachen.
Das geht gut, glaube ich. So ein Quietschen.
Genau,
so.
Ganz genau.
Ja.
Okay, ja.
Genau. Ein Lied gibt es noch, das ihr singt, auch auf der Bühne. Ja. Genau, also, ja.
Es ist auch so ein traditionelles.
Es ist ein traditionelles, es ist eine alte Ballade. Genau, es ist eine Ballade. Es ist kein Ditty, sondern es ist ein sehr, sehr, sehr schönes. Sie singen es vierstimmig a cappella und es ist großartig.
Schön. Ja, und in der Beschreibung für das Theaterstück stand anteilig halt inklusiv besetzt. Warum hat man dann sowas hingeschrieben? War es irgendwie, um eine Deutung noch zum Stück zu geben, oder was war der Hintergedanke dabei?
Es hat tatsächlich einen Hintergrund, und zwar dieses Stück, was, wie Marc ja schon sagte, von 1995 ist, da wurde es uraufgeführt in London, ist in seiner gesamten Inszenierungsgeschichte auf der ganzen Welt noch nie, also obwohl es im Prinzip eine
inklusive
Hauptfigur
Geschichte
mit,
ist.
Ja, obwohl es eine Hauptfigur mit Behinderung hat, wurde das noch nie mit einer Person mit Behinderung besetzt. Billy wird bei uns zum ersten Mal Weltpremiere sozusagen von einer Person mit Behinderung auch gespielt. Also und damit man einfach mal einen Vergleich hat, also die bekannteste Person, die ich kenne, die es gespielt hat, war Daniel Radcliffe, also ehemals Harry Potter.
Oh.
Der läuft dann halt über die Bühne und winkelt seinen Arm an und es spielt dann halt behindert, was sicherlich auch gut funktioniert. Aber wir haben uns gesagt, wir sind ein Haus, das inklusiv arbeitet. Eigentlich ist das unser Stück und wenn, dann wollen wir es auch inklusiv besetzen.
Ja.
Und deswegen haben wir es auch nochmal erwähnt.
Ja, also für mich ist es auch, ich habe mir auch, ich habe mich selber ein bisschen mit dem Stück natürlich auseinandergesetzt und auch mit Produktionen, die dieses Stück schon aufgeführt haben in Deutschland. Und es wurde 4-mal in Deutschland aufgeführt bis jetzt und halt immer tatsächlich, wie schon der Michel gesagt hat, immer mit Menschen ohne eine Beeinträchtigung. Und ich bin vor Fremdscham gestorben, wie die Leute meinen, dass man behindert spielt.
Das wollte ich gerade sagen, das ist auch irgendwie so jetzt problematisch, das zu sehen. Irgendwie würde ich das auch, wenn ich sowas sehen würde, würde ich auch denken, ja, warum macht er das? Gibt es keine Person, die richtige Behinderung, also die behindert leider sind und das spielen können? Warum muss eine Person, die nicht behindert ist, sowas machen? Das ist auch bei anderen Themen so, aber das ist gut, dass es jetzt sich hier ändert in Reutlingen.
Ja, definitiv. Wurde Zeit.
Ja, und du hast gesagt, du bist seit 7 Jahren bei der Tonne,
ja,
oder?
Ja, also seit 2016 bin ich dabei, ja. Und das ist meine erste Hauptrolle.
Okay.
Also das ist für mich auch wahnsinnig, ich freue mich wahnsinnig und ich bin wahnsinnig aufgeregt, dieses Stück spielen zu dürfen und diese Hauptrolle zu haben.
Wie kann man sich das vorstellen? Gab es so irgendwie so ein Casting oder hat man dir das angeboten? Hat gesagt, hier, wir führen dieses Stück mal auf. Hast du Lust, die Hauptfigur zu spielen oder
also
wie lief das?
Also unser Intendant, der die Stücke kuratiert, also das bedeutet, er guckt, was an unserem Haus gespielt wird in Reutlingen, der kam schon letztes Jahr auf mich zu und hat gesagt, es gibt da ein Stück, das kannst du dir mal gerne durchlesen und angucken. Und das war dieses. Also ich weiß schon sehr lange um dieses Stück. Und dann hat glücklicherweise unser Intendant den Marc gefunden, der dann gesagt hat, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir dieses Stück machen. Und deswegen spielen wir es.
Ja, wir haben auch, ich kann mal aus der Nähkiste plaudern, wir haben auch in den ersten 2 Wochen haben wir die Rollen tatsächlich vertauscht.
Ja.
Wir haben andere Spieler, andere immer wieder jeden Tag andere Rollen spielen lassen. Also Santiago hat dann auch nicht Billy gespielt, sondern jemand anderen, und jemand anderen hat Billy gesprochen. Und so auch bei den Frauen war es genauso. Und wir haben dann festgestellt nach einer Weile, wirklich, wirklich alle haben wir festgestellt, dass Santiago das einfach am besten bekommt.
Einfach am authentischsten ist.
Das weiß ich nicht, ob das auch hätte anders. Weiß nicht, ob das auch hätte anders sein können. Aber so haben wir es. Also er ist tatsächlich gecastet worden.
Ja, so kann man das auch
alle
sagen.
Alle sind sie.
Ja, definitiv.
Okay, und in eurem Haus, also die Tonne in Reutling, die arbeitet ja schon länger mit inklusiver Besetzung.
Ja.
Seit wann denn ungefähr? Jetzt nur mal kurz hier zur Einordnung.
Seit über 20 Jahren.
Ah, ja. Das ist schon ziemlich lang.
Seit 2001 oder so, ich weiß nicht genau.
Wir haben den Dreh, also etwas mehr als 22, 23 Jahre dürfte es jetzt sein. Also Michael weiß es wahrscheinlich am besten, weil du von Anfang an dabei warst. Kommen,
ne? Ich kann mich erinnern, in 2000 nach Deutschland gekommen zu sein, ans Stuttgarter Schauspiel, an Staatstheater. Und da kam eine Produktion raus von Kaspar Hauser. Und die ging ab wie Bombe. Und das war schon inklusiv von Enrico gemacht. Davon haben alle gehört. Die gingen auch in die Staaten und
nach New York.
Also schon so lange.
Und jetzt, um mal wieder zurückzukommen zum Stück, bist du die einzige inklusive Besetzung oder gibt es da noch weitere?
Also wir haben unterschiedliche Leute bei uns in der Truppe, die mehr oder weniger eine Beeinträchtigung haben. Aber jetzt die offensichtliche habe ich, ja.
Ja, genau. Und dann haben wir aus der inklusiven Truppe in diesem Stück konkret jetzt noch die Roswitha John, die eine von den beiden Tanten von Billy spielt, und den Daniel Irschig, der den Bobby Bobby spielt. Das ist die Person, die nachher Billy und seine FreundInnen rüberrudert zum Film, zu dem Filmdreh. Die beiden sind noch dabei aus dem inklusiven Ensemble, genau.
Also ein ganz buntes Facettenbild, das ihr anbietet.
Durch alle Altersspannen, also wir haben echt unterschiedliche Leute auf der Bühne, definitiv, ja.
Ja, wobei es auch sehr faszinierend ist, glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, dass die Rollen sind nicht immer typbesetzt, und das ist ja auch mit einer Diskussion gewesen, die sozusagen aufkam irgendwie während der Produktion, weil jetzt spielt Santi, ich könnte dir auch fragen, aber warum musst du das spielen? Also warum musst du sozusagen den Rollstuhlfahrer spielen? Du kannst ja auch eine andere Figur spielen.
Ja.
Da wird ja auch gelabelt. Das ist genau das Problem. Wie kommt man aus dem Labeling raus?
Ja, darüber haben wir sehr viel geredet. Also wie gesagt, wie Marc schon gesagt hat, wir haben dann Rollen getauscht. Also ich war nicht immer Billy, um genau das Stigmata aufzubrechen. Also warum muss ich, weil ich im Rolli sitze, jetzt Billy spielen? So. Und da haben wir uns sehr viel drüber Gedanken gemacht, warum überhaupt.
Und die anderen sehen ja auch nicht so aus, wie Michael gerade sagte. Genau. Also
das ist das Faszinierendste.
Die Frau, die eine 65, 70-jährige, 1,40 große oder 1,50 große ältere Dame spielt, ist
1,80,
40 oder sowas oder weniger. Ja, wir spielen auch mit der Sache, dass die Leute, die diese Stimmen herstellen, nicht unbedingt so aussehen wie die Leute, die sie hier. Und wir beschreiben auch die Leute, die sie spielen, sodass man ein Bild im Kopf hat.
die Charakter beschreiben wir, ja.
Genau.
Also wie die aussehen, wie alt sie sind und so. Und dann sieht man die, Schauspielkollegin oder den Schauspielkollege und dann kann man sich ein eigenes Bild davon machen. Also das ist sehr lustig, wie schon Marc sagte, dass das reelle Alter dann nebensächlich wird. Und man sieht halt dann eine junge Frau zum Beispiel, wie gesagt, die eine ältere Dame spielt, also spricht. Ja.
So ein bisschen erinnert mich das gerade an so Sprechen von so Synchronsprechern. Dann gibt es auf YouTube solche Videos, wo die enthüllt werden irgendwie. Wer spricht Hermine Granger? Ja. Wer spricht von irgendwelchen Zeichentrickfiguren?
Das ist so schrecklich.
Ja, genau. Und man erkennt die Stimme, aber man kann sie absolut nicht zuordnen zu der Person, weil ohne Gesicht und so. Also mir geht das auf jeden Fall so. Das ist ganz spannend.
Ja, absolut.
Ja, da führen wir ja ein bisschen dieses Prinzip weiter, was auch mit dem Entstehen der Geräusche ist, ne? Wo man nicht denkt, dass jetzt aus dem, was man sieht, dieses Geräusch, diese Stimme irgendwie rauskommt. Ne? Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Sache.
Ja. Ja, also die Tonne hat da also am 11. April eine sehr spannende Premiere mit dem Stück Der Krüppel von Inishman. Gibt es auch dann, wann sind die nächsten Termine nach der Premiere? Gibt es noch Termine?
Also wir spielen es tatsächlich nur bis zum 12. Mai, also wir spielen es en suite bis zum 12. Mai und es gibt immer so 3-4 Termine die Woche, also wir spielen es wirklich richtig durch. Wenn man es sehen möchte, dann sollte man dies vor dem 12. Mai getan haben, weil dann ist es wieder weg.
Ja, ich hoffe ja, wenn es ein großer Erfolg wird, dass es nächstes Jahr nochmal aufgeführt wird.
Und gibt es eine Webseite, wo man alle Infos finden kann?
Ja, natürlich, also theater-reutlingen.de, da sind alle, ist dann der Spielplan auch und so. Ja.
Perfekt. Ja, wir kommen langsam zum Schluss vom Interview. Nur noch, vielleicht noch so eine letzte Frage. Wie würdet ihr das Theaterstück mit einem Wort beschreiben? Oder vielleicht so 2-3 Wörter? Könnte man es so, jeder nacheinander kann es zusammenfassen? Wir können ja mit dir, Santiago, anfangen. Würdest du es beschreiben?
Sehr, sehr turbulent, sehr derb und man kann viel drüber nachdenken.
Oh, ja. Spielerisch, überraschend. Weiß ich nicht.
Das sind immer so die Zusammenfassungen.
Ja, echt, drei echt Sätze, ey.
Ein Hörstück zum Sehen.
Oh, schön.
Ja, sehr schön. Ja, für mich ist es ruppig und zutiefst berührend.
Das ist auch schon.
Die Spannung macht. Also sagen die, ne?
Ja, die Diskrepanz macht. Ja.
Ich glaube, wir haben so einen guten Eindruck davon, was uns da erwartet.
Ja. Also ich glaube, wir haben bestimmten Leuten draußen Lust gegeben, hinzugehen. Am 11. April feiert das Stück Premiere und bis zum 12. Mai. 12. Mai, wow, das hatte ich noch korrekt auf dem Schirm. Ja.
Genau, und das war's dann auch mit der zweiten Stunde hier bei der Wüstenwelle.
Ja, ihr hört uns auf den Frequenzen UKW 96,6 MHz und weltweit via Livestream auf die Webseite wueste-welle.de. Danke noch an Santiago, Marc, Michael und Michel.
Michel.
Michel. Michel. Auf Französisch ausgesprochen.
Ganz genau.
Oui, oui, oui. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank, dass ihr auch da wart. Hier, die euch...
Danke.
Und
euch.
Ja. Und danke an alle ZuhörerInnen, die heute auch noch
Grüße
da waren.
Ja, Grüße an meinen Mitbewohner zu Hause, der hört auch zu. Man sieht sich.
Grüße gehen raus. Ja, das war die zweite Stunde vom Lokalmagazin. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut und vielleicht sehen wir uns oder hören uns irgendwann wieder. Tschüss und schönes Wochenende.